Kennt ihr das? Die E-Mail oder der Brief sind fast fertig. Lang geworden ist sie. Du hast über vieles geschrieben und detailliert ausgeführt, was so durch deinen Kopf gegangen ist, was du dem Empfänger sagen wolltest. Und dabei auch ein Stück deines Innersten offenbarst. Und jetzt kommt die Frage: Wie beende ich die E-Mail? Wie beende ich den Brief denn jetzt am besten? Okay, klar, der Gruß am Schluss ist gesetzt. Alles Liebe, LG, liebe Grüße oder was auch immer drunter steht. Aber wie bekomme ich jetzt den Abflug hin, so von dem schon Gesagten bis dann zu den Grüßen, ohne alles zu zerreden, was ich vorher schon geschrieben habe? Und wie schreibe ich etwas, was eindrücklich bleibt? Was weiterhilft? Wie vermeide ich abgedroschene Phrasen, so ein endlos Kreisen in so einer Luftschleife, ohne zur Landung zu kommen? Auch Paulus ist ans Ende seines Briefes an die Gemeinde in Ephesus gekommen. Könnt ihr euch ihn vorstellen, wie er an seinem Griffel kaut und genau diese Dinge durch seinen Kopf gehen, wie er überlegt, was er jetzt schreiben soll? Oder wenn er diktiert hat, wie er sich so durch seinen Bart streicht und überlegt, was ist es jetzt wert? Was dient, was hilft den Christen in Ephesus? Was schreibe ich jetzt? Was hilft den Lesern wirklich weiter? Und Paulus setzt an und schreibt Folgendes. Noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Seid also bereit, legt die Wahrheit als Gürtel um und die Gerechtigkeit als Panzer an. Bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Vor allem aber haltet das Vertrauen auf Gott als Schild vor euch, mit dem ihr alle Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm und das Wort Gottes das Schwert, das der Geist euch gibt. Betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Noch ein letztes Wort. So übersetzt es die Gute Nachricht Bibel oder die Wuppertaler Studienbibel schreibt im Übrigen. So beginnt Paulus den letzten Abschnitt seines Briefes an die Epheser. Er entscheidet sich für eine Zäsur zu dem, was er vorher gesagt hat, sozusagen zu einem Gedankenstrich. Denn bis dahin hat Paulus, wenn er an die Epheser geschrieben hat, sehr detailliert über das Verhalten als Christ geredet und ist auf einzelne Situationen eingegangen. Da ging es um ein neues Leben als Kontrapunkt zu der Gesellschaft damals. Da ging es um die gegenseitige Unterordnung von Mann und Frau. Da ging es um das Verhältnis der Eltern und der Kinder miteinander. Und um die durchaus brisante Frage der Stellung und dem Verhalten von Sklaven und Herren, beide jeweils als gläubige Menschen. Noch ein letztes Wort. Paulus nimmt uns in dem letzten Abschnitt seines Briefes sozusagen mit in die Vogelperspektive. Er hebt uns heraus aus dem Klein-Klein der Verhaltensanweisungen. Es geht hier nicht um Einzelregelungen, die vielleicht doch wieder Lücken hinterlassen. Auch wenn wir das manchmal ja so gerne hätten. Klare, unmissverständliche Anweisungen für jede Lebenslage, für jede Entscheidung, für jede Situation. Es geht Paulus aber vielmehr darum, dass wir unser Leben als Christ in der Nachfolge Jesu Christi in das große Ganze einordnen. Dass wir die übergeordneten Strukturen unseres Glaubens erkennen. Wir sollen lernen, was es bedeutet, in der Heiligung zu leben. Kompliziert? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Lasst uns mal draufschauen. Denn Paulus startet nicht mit komplizierten theologischen Ausführungen. Und wir wissen, dass er das richtig gut kann, man lese nur den Römerbrief. Sondern er startet mit einem grandiosen, mutmachenden Ausruf. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn, lasst euch stärken von seiner Kraft. Das ist ja schon mal genial. Kein Aufruf, jetzt noch aus eigener Kraft immer stärker zu werden. Kein Aufruf zu größerer Selbstanstrengung, die müde macht und die uns dann doch wieder unsere Grenzen aufzeigt. Eine Anstrengung, die auch verzagt macht. Also nicht wir aus uns selbst heraus sollen handeln, wir sollen nicht selber groß und stark sein und dann mit der Angst vor dem nächsten Fehler herumlaufen, sondern wir sollen uns hineinbegeben in das Kraftfeld unseres großen Gottes. Aber schauen wir uns doch zunächst einmal anhand unseres Textes an, warum wir diese Stärke aus Gottes Kraft überhaupt brauchen. Wir kennen den Text, glaube ich, alle unter der Überschrift »Die Waffenrüstung Gottes«. Ein ziemlich martialischer Titel. Wie viel Unheil haben doch Waffen auch im Namen von Religionen über die Menschheit gebracht? Muss der Glaube denn nun auch mit Waffengewalt erzwungen werden oder verteidigt werden? Muss Paulus dieses Bild unbedingt nehmen? Oder waren die Ausführungen von Paulus an die Epheser vielleicht nur ganz speziell in diese Zeit hineingeschrieben, 60 nach Christus, Zeiten akuter Christenverfolgung? Blöde Frage, Thomas, mag vielleicht der eine oder andere von euch denken. Aber sich durch solche Fragen, die schon fast absurd sind, herausfordern zu lassen, hilft uns vielleicht ganz neu auf den Kern zu stoßen. Schauen wir genauer hin. Waffen machen immer nur dann Sinn, wenn es einen Gegner gibt. Ansonsten behindern sie nur, schränken uns nur ein. Wer ist denn dieser Gegner? Sind das die Menschen, die unseren Glauben lächerlich machen, die von Gott nichts wissen wollen und uns dafür vielleicht sogar anfeinden? Und Paulus hat diese Anfeindung ja sehr direkt erlebt, in Anschuldigungen, die ihn vor Gericht gebracht haben und dann ins Gefängnis, in Misshandlungen, die er erleiden musste. Aber Paulus macht klar, dass das, was wir vielleicht durch Menschen erleben und erleiden, nur vordergründig von Menschen ist. In Vers 12 lesen wir, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Uff, kleiner geht's wohl nicht. Unsichtbare Mächte und Gewalten, böse Geister, was macht das mit dir? Hinterlassen die Begriffe eine diffuse Angst, so des Unerklärlichen, Übernatürlichen? Können wir sie nicht vielleicht gleich doch irgendwie erklären, definieren, zuordnen, einordnen, regelrecht begreifen? Das, was wir Menschen so gern brauchen. Und wenn wir dann so überlegen, hätten wir nicht dann doch lieber Menschen leibhaftig vor uns, auch als Gegner, so von Angesicht zu Angesicht? Weil die Art Mensch kennen wir doch zur Genüge. Da haben wir unsere eigenen Strategien entwickelt. Da gibt es Schlachtpläne. Menschliche Gegner können wir anfassen, können wir sehen, können wir riechen und vielfach ist ihr Verhalten berechenbar. Wir haben gelernt, die Signale zu deuten und unsere Reaktionen darauf einzurichten. Wir wissen, was uns verletzt und wir wissen, wie wir uns wehren können. Und wir wissen auch, wann es vielleicht mal so mit Duck und Weg angeraten ist, einem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Paulus macht aber deutlich, wenn wir als Christen angefeindet werden, auch von Menschen, so steckt offensichtlich nicht vordergründig der Mensch dahinter, sondern mehr. Und die Bibel macht das auch an anderer Stelle unmissverständlich klar. Es sind die Schliche des Teufels, des Durcheinanderbringers, des Gegenspielers Gottes. Und von ihm heißt es, euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Tarnt sich, schleicht umher, nutzt den Überraschungseffekt. so ein hinterhältiges Biest. Es gibt also Mächte, die sich unserem natürlichen Erfahrungshorizont entziehen. Und doch sind sie real. Und die Bibel ist da ganz klar. Diese Mächte bestimmen das Leben derer, die nicht an Gott, an Jesus Christus glauben. Im zweiten Kapitel des Epheserbriefes schreibt Paulus: Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. Die unsichtbare Welt ist also keine Erfindung des Mittelalters oder angstmachender theologischer Auswüchse. Und sie ist auch nicht eine esoterische oder okkulte Bewegung aller Zeiten, sondern diese unsichtbare Welt gehört untrennbar zur Schöpfung mit dazu. In ihr gibt es die Engel des Lichts, die zu Gott gehören, und es gibt die Dämonen, die mit der Existenz des Teufels verbunden sind. Und diese unsichtbare Welt durchdringt unsere gegenständliche Welt, die wir doch so begreifen können, mit Länge und Breite, mit der Höhe und auch mit der Zeit. Und es gibt daher in dieser Welt keinen kraftlosen, keinen einflusslosen Bereich. Es gibt keinen neutralen Ort, an den wir uns bewegen können. Ähnlich wie die Gravitationskraft, die uns zum Glück hier am Boden auf unseren Stühlen hält und wir nicht alle bis zur Decke schweben. Wir können uns ihr nicht entziehen. Die Frage ist aber, welchem Kraftfeld wir uns aussetzen. Und Paulus spricht sogar noch schärfer, welchem Kraftfeld wir uns unterwerfen. Er sagt, ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen. In diesem Kraftfeld leben Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Und Christ werden, sein Leben Jesus Christus übergeben, bedeutet also von dem einen Kraftfeld der unsichtbaren Mächten in das andere Kraftfeld hinüberzutreten. Sich Jesus Christus zuwenden und in seinem Kraftfeld leben. Sich von ihm bestimmen zu lassen. Und das bedeutet eine Veränderung des Geistes, eine Veränderung der Haltung und des Lebensstils. Ein ganz entscheidender Wechsel. Und es ist klar, dass das Stress geben muss. Das zurückgelassene Kraftfeld fühlt sich betrogen. Es zieht immer noch an uns, wie so ein gegensätzlicher Pol. Und dieses Ziehen ist die Versuchung, die wir manchmal im Großen und manchmal im Kleinen in unserem Leben erleben. Und da ist er dann, der Begriff Kampf, nämlich ein Kampf gegen diese Versuchung. Und es ist eben nicht zuerst ein äußerlicher Kampf gegen Menschen, sondern es ist ein Kampf in uns selber. Wenn wir uns der Herrschaft und dem Kraftfeld Gottes unterstellen, werden wir Zeit unseres Lebens in dieser Spannung leben. Aber, und da setzt dann auch unser Text an mit der Waffenrüstung, wir sind in diesem Spannungsfeld, wir sind in diesem Kampf nicht allein gelassen. Gott lässt uns nicht schutzlos in diesem Widerstreit der Kraftfelder leben. Und damit ist auch klar, warum wir eine Waffenrüstung brauchen. Und die Frage ist jetzt, welche Waffen sind denn die richtigen? Wie können wir uns wirksam verteidigen oder gar selber zum Angriff vorgehen? Dass es auch eine falsche Rüstung geben kann, das haben wir in unserer Textlesung gehört. Gottes Ausstattung für David war nicht die Rüstung von Saul, sondern eine Schleuder und 5 Kieselsteine. Also schauen wir genauer hin. Was ist denn eine wirksame Waffenrüstung für uns? Wenn Paulus in unserem Text von einer Rüstung spricht, dann nutzt er den Begriff für die sogenannte Ganzrüstung. Tut es nicht auch eine Halbrüstung? Diese Ganzrüstung ist doch so unbequem, sie ist so schwer. Ich kann mich so schlecht in ihr bewegen. Muss ich das alles immer mitschleppen? Es reicht doch, wenn ich in meinem Leben die kritischen Stellen geschützt habe, oder? Paulus ist da kompromisslos. Keine halben Sachen, keine Halbrüstung, die nur vordergründig eine bessere Wendigkeit im Kampf verspricht, aber dann doch empfindliche Lücken lässt. Die Ganzrüstung anziehen heißt letztlich auch, den Kampf ernst zu nehmen. Ich bin überzeugt, dass wir mancher Versuchung erlegen sind und erliegen werden, weil wir die Halbrüstung genommen haben und unseren Gegner unterschätzt haben. Wir haben uns vielleicht zu sehr auf die Halbrüstung unserer eigenen Stärke, des eigenen Vermögens, der eigenen Vollmacht, der eigenen Kraft verlassen und merken nach der Niederlage leidvoll und beschämt, dass diese Halbrüstung nicht ausreichend war. Und Paulus befiehlt uns jetzt nicht noch größere Anstrengung. Er ermahnt uns nicht, jetzt unsere Kräfte gezielter einzusetzen, besser taktisch zu handeln. Nein, seine Empfehlung lautet, darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Es sind die Waffen Gottes, nicht unsere eigenen. Unsere eigenen können wir ruhig zur Seite stellen. Es gibt deutlich Besseres, es gibt deutlich Wirksameres. Und Paulus' Empfehlung heißt auch, dass wir zur Vorsorge aufgerufen sind. Wir sollen vorbereitet sein. Es ist sozusagen die höchste Stufe der Alarmbereitschaft ausgerufen. Wer seine Rüstung, wer seine Waffen erst dann sucht, wenn der Feind schon vor der Tür steht, der hat bereits verloren. Paulus ermahnt uns, uns nicht überraschen zu lassen. Wir sollen bereit sein, ein Angriff kann jederzeit und unerwartet kommen. Und dann lasst uns einen Blick hineinnehmen in die Waffenkammer Gottes. Da ist der Gürtel der Wahrheit, der Panzer der Gerechtigkeit, die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, der Schild des Glaubens, das ist das Vertrauen auf Gott, der Helm des Heils, das ist die Gewissheit der Rettung und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Eine spannende Aufzählung, nicht wahr? Es wird nicht von Mut und Ausdauer, von Furchtlosigkeit und Redegewandtheit, von Klugheit und innerer Stärke, von Ausgeglichenheit und Festigkeit gesprochen. Alles das, was uns sonst im Leben hilft, in der Schule, im Studium, im Beruf, alles das ist hier unwirksam. Eine falsche Rüstung, wie bei David. Die göttliche Rüstung zentriert sich völlig auf den Glauben und das Verkündigen der guten Nachricht. Und damit ist sie eigentlich eine andere Überschreibung dessen, was in der Reformation schon wichtig war, was der Kern war. Sola fide, allein durch den Glauben. Warum? Weil wir aufpassen müssen, dass wir aus den Rüstungsbestandteilen Gottes nicht wieder eigene Leistung formulieren. Wir müssen nur wahrhaftig genug sein, wir müssen nur gerecht genug sein, wir müssen nur fest genug glauben, wir müssen nur ausreichend stilles Zeit machen und so weiter. Was bedeuten also in diesem Sinne die einzelnen Waffen Gottes? Da ist der Gürtel der Wahrheit. Wenn es von Jesus Christus heißt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist hier der Kern des Wahrheitsbegriffs. Jesus Christus ist die Wahrheit. Hier ist der Kern des Wahrheitsbegriffs verborgen. Es geht um die göttliche Wahrheit, die er uns anbietet, im Gegensatz zu der Lebenslüge eines Lebens ohne Gott. Den Gürtel der Wahrheit umschnallen heißt also zuallererst, sich mit Haut und Haaren Jesus Christus anzuvertrauen, sich ihm immer wieder hinzugeben. Und umgürtet mit dieser göttlichen Wahrheit werden wir dann selber befähigt, wahrhaftig zu leben. In unseren Gedanken und Hintergedanken, in unseren Äußerungen und in unserem Verhalten. Aber eben nicht durch die eigene Anstrengung, doch ein bisschen besser wahrhaftig zu sein, morgen und übermorgen und nächste Woche, sondern durch die pure Hingabe an den, der die Wahrheit selber ist, Jesus Christus. Und dann gibt es den Panzer der Gerechtigkeit. Und auch da, lasst uns nochmal in die Bibel hineinschauen. Und Paulus schreibt an die Römer, jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung mit dem steht, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Jesu Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat unsere Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Und damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Es ist Gottes Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz hat sterben lassen. Irgendwie ist das ein Widerspruch, das ist unfassbar, aber es ist so. Es wird uns in der Bibel so bezeugt. Und wenn wir die Vergebung unserer Schuld, die er in seinem Kreuzestod uns angeboten hat, annehmen, dann schenkt er uns seine Gerechtigkeit, ohne dass wir es verdient haben. Reformation, sola gratia, allein aus Gnade. Und diese Gerechtigkeit Gottes ist dann ein wirksamer Panzer. Unsere eigene Gerechtigkeit, die schnell in eine Selbstgerechtigkeit münden kann, erweist sich als brüchig und hält dem Schwertschlag des Feindes nicht stand. Aber aus der Vergebung herausleben, sich seiner Schuld, aber auch der Gnade Gottes bewusst zu sein, das ist das Anziehen des Panzers der Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit. Gott gibt uns ein interessantes Schild, einen interessanten Schild in die Hand. Paulus beschreibt, wozu er gut ist, nämlich die Brandpfeile des Satans abzufangen. Sind es nicht die kleinen Nadelstiche des Zweifels, die oft hinterhältiger und bösartiger sind als ein frontaler Angriff mit voller Wucht? Sollte Gott nicht gesagt haben, die ersten Seiten der Bibel, damals schon im Paradies, die Frage der Schlange, Zweifel säen, Zweifel, die an uns nagen, an uns fressen und uns von innen heraus aufzehren. Denken wir an die Versuchung Jesu. Diese vermeintlich nebensächlichen Aufforderungen Satans, dass Jesus seine Macht doch unter Beweis stellen soll, war doch alles keine große Sache. Aber wie hinterlistig. Es sind oft nicht die Angriffe mit der großen Vehemenz und mit der großen Wucht, die uns schaden. Es sind diese kleinen Nadelstiche. Aber Gott schützt uns mit einem Schutzschild aus, um diese Brandpfeile abzuwehren. Und dieser Schild ist weit weg von menschlicher Stärke und Macht. Es ist das kindliche Vertrauen auf Gott, von dem der Hebräerbrief schreibt: Glauben heißt Vertrauen, und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Es ist nicht mehr und es ist nicht weniger. Auf Gott vertrauen, auch ohne Beweise. Und auch ohne manchmal ein gutes, wohliges, geistliches Gefühl. Und wenn es dann mit dem Glauben bei mir gerade nicht so gut bestellt ist, dann dürfen wir Jesus genauso wie der verzweifelte Vater seinerzeit zurufen: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist Vertrauen. Und das ist dann der Schild des Glaubens. Und in einem Kampf gibt es manchmal auch einen auf die Mütze. Das brauchen wir uns gar nicht erst schön zu reden. Und wie gut, wenn uns dann nicht eine Basecap das Haupt ziert, sondern ein ordentlicher Helm auf unserer Birne sitzt. Und dieser schützende Helm ist der Helm des Heils. Der Helm der Gewissheit meiner Rettung. Wenn es also knallt, wenn die Einschläge immer näher kommen, und dann nicht vor mir Halt machen, sondern mich auch treffen, so ist eins klar. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindlichen Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus mal wieder an die Christen in Rom. Und übrigens gibt es hier eine ganz interessante Veränderung in unserem Text. Den Gürtel, den sollten wir umschnallen. Den Panzer, den sollten wir anlegen. Den Schild sollen wir aktiv vor uns halten. Da müssen wir aktiv werden, etwas tun. In Sachen Helm sagt Paulus, dass wir gar nicht erst im Regal nach ihm graben müssen. Nein, er ist schon auf unserem Kopf. Der Schutz auf dem Kopf ist im Glauben an Jesus Christus inbegriffen. Wer glaubt, hat ihn. Bisher ging es bei den Waffen um Verteidigung. Und jetzt kommt etwas, was ja eigentlich wie so ein Widerspruch klingt. Es gibt auch den Angriff in unserem Text. Wir sollen uns verteidigen, wenn wir in einem Kampf sind. Und wir sollen gleichzeitig angreifen. Aber wir sollen das tun zum Guten, sogar ausdrücklich zum Frieden. Wir sind in unserem Glauben nicht in der Defensive. Unser Glaube bedeutet nicht nur Verteidigung, sondern wir haben gleichzeitig auch einen Auftrag. Die Schuhe der Bereitschaft sollen wir anziehen und als Christen nicht barfuß in der Gegend rumstolpern. Wir sollen bereit und gerüstet sein, Gottes gute Nachricht weiterzusagen, damit Menschen aus diesem Kraftfeld des Teufels in das Kraftfeld Gottes gelangen. Und das hat was mit meiner inneren Einstellung zu tun. Welche Gründe oder Ausreden schiebe ich denn vor, diese Schuhe anzuziehen? Ich kann nicht gut reden. Das ist nicht mein Auftrag. Mir fehlt ein Zeichen von Gott. Ich muss erstmal um Klarheit beten. Ich bin zu jung, zu unerfahren, zu schüchtern, zu Pünktchen, Pünktchen. Setzt es fort, was euch so durch den Kopf geht. Wir sollen die Schuhe der Bereitschaft anziehen. Das ist die Voraussetzung. Bereit sein. Und dann kommt erst die Sendung. Also ein Hier bin ich, Herr, sende mich. Und dann schauen, wohin Gott mich dann sendet, wozu er mich beruft und beauftragt. Und er gibt uns das Schwert des Geistes in die Hand, das Wort Gottes. Es dient genauso diesem Zweck, Menschen aus dem Kraftfeld des Teufels in das Kraftfeld Gottes zu bewegen. Denn es heißt in der Bibel, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht davon gehört haben? Gott braucht uns als seine Aktivposten hinzugehen und zu verkündigen, so wie er uns begabt hat. Manchmal mit unserer kleinen Kraft, manchmal mit unserem Zittern und Zagen, manchmal auch mit unserer Verzagtheit. Gott braucht uns als Aktivposten, aber er sendet uns nicht ungeschützt. Gott hat an alles gedacht. Die Verteidigung, den Schutz und den Angriff in der Sendung. Und noch zwei wichtige Erkenntnisse aus unserem Text. Es ist kein Dauerkampf. Paulus schreibt, darum greift zu den Waffen Gottes, wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wir müssen nicht jeden Tag pausenlos kämpfen. Und es ist wichtig, sich das auch vor Augen zu halten. Wir haben von Gott geschenkte Zeiten der Ruhe und der Erholung. Und die dürfen wir genießen. Und mehr noch, lasst sie uns nutzen, neue Kraft zu schöpfen und aufzutanken. Und nicht mit aller Gewalt den nächsten Kampf zu suchen. Denn der Maßstab für eine enge Verbindung zu unserem Herrn ist nicht die Menge der Anfechtungen. Der Maßstab für unsere enge Verbindung zum Herrn ist nicht die Menge der Anfechtungen. Und etwas richtig zum Durchatmen, Durchschnaufen und richtig, ja schon fast sich zum Zurücklehnen. Wir haben eine Sieggarantie. Paulus schreibt, so könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Ist das nicht genial? Wenn wir die Waffen anziehen, gibt es nicht so eine 50-50-Wahrscheinlichkeit oder 60-40 oder wo immerhin wir das hinziehen. Wenn wir die Waffen anziehen, ist uns der Sieg verheißen. Ja, es geht nicht ohne Kampf, es geht nicht ohne Verletzungen, es geht nicht ohne Mühe, es geht nicht ohne Scheitern, Es geht nicht ohne müde zu werden. Es geht auch nicht ohne Verzweiflung oder Zweifel. Aber das Ende zählt. Und am Ende werden wir siegreich sein. Der Teufel mit seinen Mächten und Gewalten kann uns letztlich nichts anhaben, auch wenn er noch so stark an uns zuppelt. Paulus schreibt davon schon im Anfang des Epheserbriefes. Dort thront jetzt Jesus Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgendeinen Rang und Namen hat in dieser Welt und auch in der kommenden. Und an die Römer schreibt er, ist Gott selbst für uns, wer will sich dann gegen uns stellen? Und fährt fort in den Versen, die ich eben zitiert habe, aber noch einmal lesen möchte. Ich bin ganz sicher, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott hat den Sieg schon errungen. Und wir kämpfen sozusagen in seinem Sieg. Wir sind Teil seines Sieges. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Eine befreiende, eine mutmachende Botschaft. Kampf im Glauben bedeutet nicht letztendlich das Risiko des Scheiterns zu haben, sondern die Gewissheit des Sieges in Jesus Christus. Eine befreiende, eine mutmachende, eine entlastende Botschaft, auch wenn wir uns über die Waffenrüstung Gedanken machen. Und es schließt sich auch mit dem Ende oder zum Ende unseres Bibelabschnittes dann ein Kreis. Am Beginn sagt Paulus, noch ein letztes Wort, werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn, lasst euch stärken von seiner Kraft. Wenn wir nur auf Dämonen und Geister schauen, macht das Angst und wir fragen uns zu Recht, ob wir dann nicht als Menschen in dieser Welt hilflos und machtlos sind. Ist unser Leben als Christen ein andauernder Gang am Abgrund, immer in der Gefahr abzustürzen? Wir haben über die Kraftfelder nachgedacht. Wir sind nie im neutralen Raum, aber wir können das Kraftfeld Gottes anzapfen und uns in es hineinbegeben. Und daraus werden wir Stärke gewinnen. Nicht aus uns selber, nicht in Meditation und Krafttraining in eigener Erfahrung, sondern nur in der Verbindung mit dem Herrn. Und es gibt ein wunderschönes Beispiel aus der Natur. Wir bilden in unseren Gehirnen neuronale Verbindungen. Das sind also die Zellen des Gehirns, die miteinander verknüpft werden. Und die bilden sich von Kindheit aus bis in das Erwachsenenalter. Aber wann bilden die sich aus und wie bilden sie sich aus? Nur dann, wenn sie benutzt werden. Und je mehr sie benutzt werden, desto dicker werden die Verbindungen und desto schneller und einfacher laufen die Signale. Desto schneller und einfacher können wir denken, uns erinnern, Zusammenhänge erkennen und Entscheidungen treffen. Die Signale durch unser Gehirn laufen desto schneller, je mehr wir unser Gehirn gebrauchen. Wenn wir die Verbindung zu unserem Herrn nutzen, dann stärken wir diese. Nicht die Anstrengung ist entscheidend, sondern die Häufigkeit. Es ist also nicht entscheidend, ob ich alles verstanden habe, ob die Predigt von heute meinen Ansprüchen genügt, ob die Gebetsgemeinschaft lebendig und gehaltvoll ist, ob ich im Hauskreis auch die richtigen Beiträge bringe. Es ist das Dranbleiben im Gebet, im Bibellesen, in der Gemeinschaft mit anderen Christen, im Miteinanderreden, im einander austauschen, im voneinander lernen. Und dann werden unsere geistlichen neuronalen Verbindungen zu Gott dick und durchlässig. Highspeed-Verbindungen sozusagen. Und dann werden wir stark im Glauben, weil es sich heißt, stärken zu lassen in der Kraft des Herrn. Die Verbindung zum Herrn suchen, das ist unsere Aktivität. Die Verbindung zum Herrn suchen ist unsere Aktivität. Und das sollen wir, wie es in Vers 18 heißt, im Gebet tun. Paulus ermutigt uns und fordert uns auf, betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. aktiv sein, die Verbindung suchen. Und dann kommt der passive Teil. Stark werden im Herrn. Hier wirkt Gott. Er macht uns stark. Das ist dann Kraft und nicht nur Show. Gott hat also alle Voraussetzungen geschaffen, dass wir den Kampf gewinnen. Zuerst, dass er durch seinen Sohn Jesus Christus den Sieg schon davongetragen hat und die letztgültige Macht dem Teufel genommen hat. Das macht uns stark und er rüstet uns aus für unseren täglichen Kampf mit der Waffenrüstung Gottes, die daraus besteht, sich ihm immer wieder neu mit Haut und Haaren anzuvertrauen und stark zu werden im Glauben. Und dann können wir widerstehen und den Sieg, den er schon erfochten hat, für uns auch in Anspruch nehmen. Amen. Ich bete mit uns. Danke, Vater im Himmel, dass du uns nicht alleine lässt, hier auf dieser Erde in unserem Weg mit dir im Glauben. Danke, dass du uns ausrüstest mit deinen Waffen, die so ganz anders sind als unsere menschlichen Waffen. Danke, dass du uns etwas an die Hand gibst, mit dem wir den Angriffen des Feindes widerstehen können. Herr, und wir möchten immer wieder neu uns ganz auf dich verlassen, unsere eigene Kraft, unser eigenes Wirken an die Seite zu stellen und uns ganz neu von dir zurüsten zu lassen. Danke, dass du das alles schon geschaffen hast und dass wir es nur annehmen müssen. Danke, dass wir in der Verbindung zu dir diese Kraft bekommen und dass du sie uns schenken willst. Und ich bitte dich für uns alle, dass du uns diese Erfahrung schenkst, heute im Nachdenken über dein Wort, morgen im Alltag, in der ganzen Woche, dass wir spüren, wie es uns hilft, wie du uns nahe bist und wie wir mit dir gemeinsam und in dir Siege erringen können. Amen.